SRF 2 Kultur.
Wenn über Frauen in der Türkei gesprochen wird, ist vor allem von Kopftuchzwang und Ehrenmorden die Rede. Dabei ist die Vielfalt der Frauenbiografien so viel größer in der fast 3000-jährigen Kulturgeschichte Istanbuls. Das zeigt jetzt das virtuelle Frauenmuseum Istanbul. Das Online-Museum trägt die Biografien von Istanbulerinnen zusammen, die die Stadt und Kultur am Bosporus mindestens so sehr geprägt haben wie ihre oft viel berühmteren männlichen Zeitgenossen. Luise Samann hat die Kuratorin des Museums getroffen.
Um in diesem Museum geehrt zu werden, muss eine Frau neue Wege geebnet haben für die anderen Frauen, die nach ihr kommen.
Meral Akkent, eine deutsch-türkische Soziologin mit raspelkurzen grauen Haaren und Designerbrille, klickt mit dem Mauszeiger auf die Seite des Istanbuler Frauenmuseums.
Es gibt zum Beispiel Kalligrafie. Und die erste Kalligrafin haben wir in unserem Museum. Sie hat eine Männerdomäne erobern wollen und sehr erfolgreich. Oder die erste Komponistin der Welt, Kassia, die hat gezeigt, dass Frauen auch wohl komponieren können, während bis dahin, das war 500, nur Männer komponiert haben.
Musikerinnen und Sultansgattinnen, Journalistinnen und Universitätsgründerinnen. Die Biografien von mehr als 80 Frauen hat die Soziologin Meral Akkent in den letzten 2 Jahren für die Online-Ausstellung des Istanbuler Frauenmuseums zusammengetragen. Darunter längst nicht nur historische Figuren, sondern auch solche, die in diesen Tagen die Grenzen der türkischen Männergesellschaft austesten. Punk-Sängerin Aylin Aslim zum Beispiel.
Die erste feministische Punk-Sängerin der Türkei, Aylin Aslim, sagt zum Beispiel, es wird gesagt, dass meine Lieder mit den Augen einer Frau entstanden sind. Ja, soll ich mit den Augen eines Mannes schreiben? Dieses Bewusstsein ist sehr wichtig. Sie hat den Weg geebnet für die Sängerinnen, die nach ihr kommen. Sie schreiben jetzt auch mit den Augen einer Frau ihre Lieder. Unser Leben, so wie es heute ist, wurde geebnet von diesen Frauen. Frauengeschichte ist so wie eine Kette. Es hat nicht irgendwann plötzlich begonnen, sondern es ist eine stetige Entwicklung. Wir leben heute alle in Istanbul und unser Leben hängt sehr eng mit diesen Frauen zusammen. Und das ist sehr wichtig für Frauenmuseum Istanbul zu zeigen, dass wir unsere Großmütter nicht vergessen sollen.
Die Reaktionen, die die Soziologin auf ihr Projekt erhält, sind allesamt positiv. Dennoch bleibt ein Problem bisher ungelöst, eines, das Frauen und Männern in der stetig wachsenden 15-Millionen-Metropole gleichermaßen zu schaffen macht. Der Platz. Bisher ist das Istanbuler Frauenmuseum nicht mehr als eine in 5 Sprachen abrufbare Website.
Wer stellt ein Gebäude in Istanbul, ein Frauenprojekt, zur Verfügung? Die ganze Gezi-Aufstand fand hier statt, weil alles in der Türkei als Einkaufszentrum umgewandelt wird und für Kultur, vor allem für so eine Kultur, sehr wenig Interesse da ist.
Dennoch aufgeben will Meral Akkent nicht. Ihre Hartnäckigkeit ist es schließlich, die die mehr als 80 Istanbulerinnen vereint, die sie in den letzten Jahren porträtiert hat. Und wer weiß, vielleicht wird die Soziologin eines Tages selbst zum Exponat. Dann nämlich, wenn das erste Frauenmuseum der Türkei auch in der realen Welt seine Tore öffnen kann.
Das virtuelle Frauenmuseum Istanbul finden Sie auch in einer deutschen Version im Netz. Das war ein Beitrag von Luise Samann für SRF 2 Kultur.
Sie sind bei SRF 2 Kultur. Einen guten Abend wünscht Andreas Chloe, die Kulturnachrichten. Der kubanisch-US-amerikanische Autor Oscar Rijuelos starb in New York im Alter von 62 Jahren. Er habe beim Tennisspielen einen Herzinfarkt erlitten, berichtet die BBC. Als Kind kubanischer Einwanderer wuchs Rijuelos in New York auf. Für sein Werk Los Reyes del Mambo, deutsch Die Mambo Kings spielen Songs der Liebe, bekam er 1990 den Pulitzerpreis. Die Huldigung an den Lebensstil und die Musik kubanischer Emigranten im New York der 50er Jahre wurde mit Antonio Banderas in der Hauptrolle verfilmt.
We're gonna set New York on fire, baby. Ba-da, 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 ba-da.
Ein Ausschnitt aus dem Film The Mambo Kings, Autor Oscar Rijuelos, ist in New York verstorben. Eine Robe von Yves Saint Laurent hat heute im Auktionshaus Drouot in Paris 119.000 Euro gebracht. Zur Versteigerung kommt in mehreren Sitzungen eine der bedeutendsten privaten Sammlungen von Haute Couture und Prêt-à-Porter des späten 20. Jahrhunderts, 12.000 Kleider und Accessoires von Yves Saint Laurent, Claude Montana, Asedina Laya, Paco Rabanne, Thierry Mugler und Christian Lacroix. Sie gehören Daniel Luquet de Saint-Germain, ehemals Mannequin und Muse von Yves Saint Laurent. Der erst im März eröffnete Erweiterungsbau des Museums Berggrün in Berlin geht schon wieder zu. Wegen Feuchtigkeit habe Schimmel großflächig das Dach befallen, teilen die staatlichen Museen zu Berlin mit. Der Gebäudeteil mit Werken von Pablo Picasso bleibe geöffnet.
Karajans Zirkus, so nannten die Berliner das Gebäude spöttisch, als es eröffnet wurde. Der elegante, schwungvolle Bau der Philharmonie war revolutionär zu seiner Zeit und gehört bis heute zu den berühmtesten der deutschen Hauptstadt. Morgen wird das Zirkuszelt aus Beton 50. Der Bau von Hans Scharoun wird nicht nur von Architekten gefeiert, sondern auch von der Musikwelt, denn er brach mit einer alten Konzertsaalkonvention. In der Philharmonie spielen Orchester, Chor und Solisten nicht auf einer Bühne frontal zum Publikum, sondern wie in einer Arena in der Mitte. Das Publikum sitzt rund um die Musiker herum. Noch während der Bauarbeiten errichtete die DDR 1961 die Berliner Mauer. Plötzlich stand die Philharmonie am Rand von West-Berlin. Bei der Eröffnung sagte der damalige regierende Bürgermeister Willy Brandt:
Wieder einmal hat sich gezeigt, dass es richtig ist, sich nicht vom Tag und seinen Sorgen niederdrücken zu lassen, sondern von großen Zielen sich tragen zu lassen. Dieser Bau wurde geplant, bevor es die Mauer gab. Er ist den Mitbürgern im anderen Teil der Stadt entgegengebaut. Und das wird sich erst recht als richtig erweisen, wenn die Mauer nicht mehr steht.
Das hat noch eine Weile gedauert. Vor rund 50 Jahren, am 15. Oktober 1963, wurde die Philharmonie in Berlin mit Beethovens Neunter feierlich eröffnet unter dem Dirigenten Herbert von Karajan. Und auch der konnte nur schwärmen vom Neubau.
Die Akustik dieses neuen Hauses möge so schön und vollendet sein wie der Klang meiner Philharmoniker.
Die Berliner Philharmonie wird 50 und über die besonderen Qualitäten dieses Baus und seiner Akustik sprechen wir gleich auf SRF 2 Kultur. Die Musiker lieben sie ebenso wie das Publikum. Die Philharmonie gehört zu den Wahrzeichen Berlins. Hans Scharouns asymmetrischer Betonbau am Tiergarten feiert morgen den 50. Geburtstag. Über die besondere Akustik des Baus und seine Geschichte hat sich Andreas Kloy mit dem ehemaligen Orchesterdramaturgen der Berliner Philharmoniker Helge Grünewald unterhalten.
Helge Grünewald, hinter dem Neubau der Philharmonie vor 50 Jahren und der Wahl von Hans Scharoun stand ja namentlich Herbert von Karajan, der damalige Chef der Berliner Philharmoniker. Was war eigentlich seine Idee?
Ich glaube, Karajan hatte eine große Vision, die sich übrigens mit der Vision von Scharoun deckte. Das ist das Schöne. Und Karajan hat auch in einem Votum für den Entwurf von Scharoun darauf hingewiesen, dass dieser Bau, so wie Scharoun ihn konzipiert habe, besondere Spieleigenschaften der Berliner Philharmoniker und die besondere Form der Klangmischung für ihn, Karajan, am einmaligsten zum Ausdruck bringen können. Und damit war für Karajan der Zuschlag gegeben. Ihn hat überhaupt nicht gestört, offenbar damals, dass es eine ungewöhnliche Form war, dass das Publikum den Musikern, dem Dirigenten und der Musik ja wirklich auf den Pelz rückt. Von allen Seiten, die Musik in der Mitte ist umzingelt. Und ich glaube, dass Karajan hat gesehen, das ist was Einmaliges, kommt der Klangcharakteristik des Orchesters entgegen und schafft ein noch lebendigeres Musikerlebnis.
Inwiefern unterstützt diese Arena denn den Klangcharakter des Orchesters?
Offenbar ist die Akustik so gestaltet, dass sich der Ton in einer idealen Weise auch mischt an den verschiedenen Plätzen, die man dort einnehmen kann. Es gibt ja im Grunde genommen keinen schlechten Platz in diesem Saal und es ist sicher auch ungewöhnlich, dass man zum Teil hinter dem Orchester oder seitlich sitzt, aber man hat dann immer eine andere klangliche Proportion und insgesamt den charakteristischen Klang, der die Philharmoniker auszeichnet, mit schönem, dunklem Fundament, obertonreich, aber nicht zu hell und vor allen Dingen sehr durchsichtig.
Geplant war die Philharmonie ja für ganz Berlin. 1963 dirigierte Herbert von Karajan das Eröffnungskonzert dann in der geteilten Stadt. Welche Bedeutung hatte das Haus in einer deutsch-deutschen Geschichte?
Also zum einen muss man nochmal sagen, das scheint mir auch was Visionäres zu sein, dass der Bau dann hier geplant wurde. Vielleicht hatte jemand im Hinterkopf, irgendwann mal geschieht das, was wir Jüngere damals nicht mehr geglaubt haben, dass Berlin und Deutschland wieder vereinigt werden. Hier rückte die Philharmonie, der Neubau, an die Peripherie des alten West-Berlins und sie hat immer rüber gestrahlt. Man konnte sie von drüben auch ein wenig sehen und die Philharmonie war eben das Symbol, das Aushängeschild für das musikalische Berlin, für die Musikstadt mit mehreren Orchestern, aber natürlich mit den strahlenden Berliner Philharmonikern.
Wenn Sie jetzt so ein bisschen in Ihren Erinnerungen kramen, wenn Wände reden könnten, was würden Sie erzählen?
Also wir lassen mal Katastrophen und Pannen beiseite, die grabt man ja auch gerne raus. Gab es, Gottlob, soweit ich das weiß, ich gehe seit 1967 in das Haus, gab es kaum.
Ja gut, es war natürlich 2008 der große Brand.
Ja, der Brand war eigentlich nicht so groß. Es war ja mehr ein Schwelbrand im Dachstuhl, den man auch gut löschen konnte. Und dank der vorsichtigen Feuerwehr blieben auch größere Schäden erspart. Aber ansonsten gibt es so einige Marksteine, denke ich, die kann man schon nennen. Sie hatten schon genannt, natürlich das Eröffnungskonzert 9. Beethoven Karajan. Das war zugleich auch die erste stereophone Rundfunkübertragung. Es gab 1979 ein Konzert mit Leonard Bernstein, das einzige und erste Mal, dass er überhaupt mit den Philharmonikern gearbeitet hat, Mahler 9. Wir hatten dann zweimal das Glück, den doch sich sehr, sehr rar machenden Carlos Kleiber hier zu erleben. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass natürlich in der Philharmonie, obwohl sie primär für die klassische Musik da ist, auch Konzerte von anderen Genres stattfanden. Zum Beispiel haben ja hier regelmäßig über viele Jahre die Berliner Jazztage stattgefunden und ich kann mich erinnern, als junger Mann hier zum Beispiel Miles Davis erlebt zu haben und als reiferer Mann schon ein Nachtkonzert noch, das alt gewordene, aber immer noch sehr, sehr gut spielende Dave Brubeck Quartett zu hören. Also das waren besondere Highlights. Und natürlich gab es hier auch Symbole der leichten Muse, die für die Berlin bekannt worden ist, Hildegard Knef zum Beispiel.
Jetzt liegen zwei auffällig schön gestaltete Kinderbücher vor uns auf dem Tisch. Im Studio ist Noemi Gradwohl mit zwei Bildernbüchern von John Classen. Das eine davon ist soeben mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet worden in der Kategorie Bilderbuch. Ich sehe auf dem Cover ein bärenartiges Tier mit einem merkwürdigen Blick. Der Titel heißt »Wo ist mein Hut?« Noemi Gradwohl. Das klingt nach der Geschichte einer Suche.
Es ist sogar die Geschichte einer erfolgreichen Suche. Die ersten Sätze des Bilderbuches sagen alles. »Mein Hut ist weg, ich will ihn zurück«, das sagt der Bär, den Sie schon auf dem Cover gesehen haben. Er macht sich auf die Suche, fragt bei verschiedenen Tieren nach, beim Fuchs, beim Frosch, bei der Schlange. Am Schluss findet er den Hut.
Das klingt relativ einfach, aber noch nicht gerade literaturpreiswürdig. Was ist denn so besonders an diesem Buch?
Einerseits ist das Besondere, wie John Classen diese Geschichte erzählt. Die Begegnungen mit den Tieren beginnen immer mit der gleichen Frage: Hast du meinen Hut gesehen? Jedes Tier verneint anders. Die längste Antwort gibt das Kaninchen, das ziemlich ungehalten damit schließt, dass es doch keine Hüte stiehlt, mit Grund. Auch die Dramaturgie der Geschichte wirkt einfach, sie ist jedoch sehr, sehr raffiniert. Nachdem der Bär einige Tiere gefragt hat, ist er sehr verzweifelt. Einmal beschreibt er einem Tier seinen Hut, rot ist er, spitz. Und plötzlich dämmert es dem Bären, dass er ihn gesehen hat, auf dem Kopf des Kaninchens, da geht er ihn holen. Wie er das in der Kombination mit den Bildern erzählt, das ist wirklich preiswürdig, denn er stellt wie auf einer Bühne den Bär und immer eines der Tiere nebeneinander. Das Umfeld des Tieres deutet John Classen, der übrigens Kanadier ist und neben seinen Illustrationen auch für Animationsfilme, wie zum Beispiel Kung Fu Panda, tätig ist. Mit wenigen Gegenständen deutet er also dieses Umfeld des Tieres an, ein Stein, Gras, ein Ast. Wir, die Betrachterinnen, sehen den Hut auf dem Kopf des Kaninchens vor dem Bär. Als beim Bär dann der Groschen fällt, da wird zum Beispiel das ganze Bild rot. Wie der Hut? Oder ist es Wut? Es bleibt offen.
Der Bär hat also seinen Hut zurück. Das Kaninchen scheint ihn gestohlen zu haben. Steckt denn da drin eine Botschaft? Gibt es da sowas wie eine Moral?
Also wenn man so will, ja, kann man sagen. Denn als der Bär seinen Hut zurückholt, sieht man ihn auf den Zweiglein sitzen, dort, wo vorher gerade noch das Kaninchen saß. Wo aber ist dieses Kaninchen? Der Text legt nahe, dass er es gefressen haben könnte. Man kann es jedoch auch anders verstehen. Den Interpretationsspielraum lässt John Klassen bewusst offen. Und genau diese Möglichkeit fasziniert ihn, hat er einmal in einem Interview gesagt.
I love implying things as much as I can, just with these, because picture books are so good at that. Pictures and the words together, you can, down the middle, between the two things, you can imply so much. And so the ending is very much implied with this one.
Er liebe es anzudeuten, sagt John Klassen, Bilderbücher seien dafür ideal. Wo Bilder und Text zusammenkäme, entstünde ein Raum, der eben Andeutungen erlaube.
Nun ist vor kurzem John Klassens zweites eigenes Bilderbuch erschienen mit dem Titel »Das ist nicht mein Hut«. Da haben wir schon wieder einen Hut im Titel, schon wieder Tiere, man sieht einen Fisch auf dem Cover. Kopiert der Autor da sein bewährtes Erfolgsrezept einfach nochmal?
Er selber sagt dazu, er hätte einfach nochmal Lust gehabt, etwas mit einem Hut zu zeichnen. Ästhetisch, dramaturgisch, muss man sagen, ist diese Geschichte, die neue Geschichte, wie ein Film. Die Bilder sind in Bewegung. Ein kleiner Fisch hat einem Großen einen Hut gestohlen, als der große Fisch schlief. Nun schwimmt der Dieb davon und der Große ihm bald hinterher. Es ist also eine andere Geschichte. Aber auch diesmal gibt es diese Schere zwischen Text und Bild. John Klassen macht sie noch mehr auf. Die Texte, die wir lesen, sind die Gedanken des kleinen Fisches. Er will sich beschwichtigen. Der Fisch bemerke den Diebstahl nicht. Falls ja, zumindest komme er nie drauf, wer der Dieb sei. Doch die Bilder strafen ihn Lügen, denn der große Fisch weiß sofort Bescheid und folgt ihm.
Und was denken Sie, bleibt jetzt beim Kind zurück von dieser Geschichte?
Also man muss sagen, John Klassen lässt bei seinem zweiten eigenen Werk, Das ist nicht mein Hut, den Schluss noch vager. Die Rückeroberung des Hutes findet in einem Pflanzendickicht statt. Wurde er gefressen? Ist er abgehauen? Man weiß es nicht. Klar jedoch ist, dass John Klassen in seinen Bilderbüchern zeigt, dass man Verantwortungen übernehmen muss für sein eigenes Handeln und auch dafür zur Rechenschaft gezogen werden kann. Das, denke ich, ist eine sehr deutliche Botschaft.
Und wer ausprobieren will, wie Kinder darauf reagieren, die beiden Bücher sind beim Zürcher Verlag Nord-Süd erschienen. Der Samowar brodelt, die Sehnsucht schwillt und über allem liegt große Melancholie. Das sind die Klischees zum Kirschgarten, dem Theaterklassiker von Anton Tschechow. Im Luzerner Theater sprechen die Kirschgartenbewohner zurzeit Deutsch und Serbisch in der Inszenierung des serbischen Regisseurs Predrag Štrbac, der im Rahmen des Culturescapes Festivals zur Premiere kam. Andreas Kloy hat sie gesehen.
Ober- und Unterschicht sind in diesem Kirschgarten auch sprachlich voneinander verschieden. Lopachin ist ein Fremder, der reiche Aufsteiger, dessen Vater noch Leibeigener war auf dem Gut mit dem famosen Kirschgarten, das er den verarmten Gutsbesitzern nun wegkauft.
Ich hab ein Geld durchgebracht, der Mann hat mir nichts vermacht. Zuletzt kam er noch angekrochen, dann ist er im Sekt.
Ganz Grande Dame, wenn auch arm wie eine Kirchenmaus, kommt Ljubow Ranjewskaja zurück aus Paris. Die Gutsbesitzerin hat sich von einem windigen Liebhaber ausnehmen lassen. Nun ist sie wieder in ihrer russischen Heimat, in ihrem Kirschgarten, von dem sie Abschied wird nehmen müssen, in ihrem Tschechow-Leben, das am Ende hin ist, als ob man gar nicht geliebt hätte.
Und ich verschwende es so sinnlos.
Der serbische Regisseur Predrag Strbac inszeniert Tschechows Abschiedsstück in Luzern als knallbunten Musical-Klamauk. Die Ranjewskaja rauscht an mit 8 pinkfarbenen Koffern und Croissants vom TGV, als käme sie direkt aus einem Mickey-Maus-Heft. Ihre Entourage ist nicht facettenreicher. Der Bruder Gajew ist ein Kindskopf, der vorwiegend Gummibärchen in sich hineindrückt. Die Töchter Anja und Varja sind vulgäre Prollbräute im Glitzer-T-Shirt. Lopachin, der Aufsteiger, erweist sich als halbseidener balkanesischer Businessman. Er spricht konsequent Serbisch. Damit bringt der Regisseur andeutungsweise ein Nord-Süd-Gefälle in die Inszenierung. Was hat es damit auf sich? Es vertieft sich nicht weiter. Es erschöpft sich in kabarettistischem Frotzeln à la »Ich kaufe Andermatt«. Was gibt es stattdessen? Während 2,5 Stunden vorwiegend Gegackere und Gekreische und daneben ein paar wirklich witzige Musikeinlagen. Die Grundstimmung ist albern, Tschechow als Teenager-Ulk. Schnell erschöpfte Effekte und dahinter keine Tiefe. Ein Theaterleben, das am Zuschauer vorbeizieht, als wäre es nicht geliebt.
Auntie, altes Tantchen, so nennen sie die Engländer liebevoll. Doch die BBC hat schwere Zeiten hinter sich. Jahrelanger Missbrauch von Minderjährigen durch Moderatoren, horrende Abfindungen für die Jungs in den Chefetagen, da stellen sich einige Zukunftsfragen. In einer Grundsatzrede kündigte Tony Hall, der neue Generaldirektor des Senders, tiefgreifende Reformen an. Und der erfahrene Kulturmanager weiß genau, wie es weitergehen soll. Walter Bonacker hat die Rede für SRF 2 Kultur gehört.
Die Zukunft des Unternehmens BBC. In diesen Tagen ist sie das medienpolitische Thema auf der Insel. Halls Rede zur Lage des Senders der Nation hatte etwas Missionarisches, ähnlich wie jeweils die Präsentationen in Cupertino. Auch ihr Motto erinnerte an Apple. Where next? Wo geht's hin? Halls Antwort Nummer 1 zu neuen Produkten und Angeboten. Zum Beispiel...
Making the most of your time with the BBC. BBC iPlayer. We want to make it the best TV service in the world.
Die populäre Online-Mediathek iPlayer, der große Renner der BBC, wird ausgebaut. Momentan bietet die Plattform Zugriff auf Radio- und TV-Programme bis zu 7 Tage nach deren Erstsendung. Dieser On-Demand-Service soll auf 30 Tage erweitert werden, wobei einzelne Sendungen sogar bereits vor ihrer Ausstrahlung online zur Verfügung stehen werden. Als weiterer Leckerbissen lockt ein personalisierter BBC-Service. Hörer und Zuschauer können damit über Programme diskutieren und direkt zu den Programmmachern in Kontakt treten. Jederzeit und überall, am Fernseher, am Computer oder via Twitter. Das Wichtige dabei, sagte Hall, der Kontakt gehe in beide Richtungen.
Audiences will be invited to sign in. They'll get personalized recommendations.
Hier maßgeschneiderte Programmtipps, dort die Möglichkeit zur Abstimmung und Bewertung von Inhalten. All das sind Formen der Partizipation, die Einfluss haben auf unser Angebot, den Sendeplan und die Organisation der BBC. Das Verhältnis der BBC zum Publikum müsse neu definiert werden. Halls Strategie zielt auf Mitbestimmung und Mitbesitz. Hörer und Zuschauer seien nicht bloß die Summe aller Gebührenzahler, sondern im Idealfall Mitwirkende und Mitinhaber eines Dienstleisters, der allen gehöre.
At the moment we treat audiences like license fee payers. We should be treating them like owners.
Und was gibt's sonst Neues von der BBC? Halls Antwort Nummer 2, viel mehr, sehr viel mehr Kultur. Das Shakespeare-Film- und Tonarchiv des Senders soll komplett digitalisiert werden. Für die Schulen und Universitäten des Landes rechtzeitig zum 400. Todestag des Dramatikers 2016. Und mehr Live-Übertragungen wird es geben, aus Theatern und Museen und von Festivals. Hier kooperiert die BBC schon jetzt mit führenden Einrichtungen wie National Theatre, British Museum und den Galerien der Tate. Das Budget für die Kulturschiene wird um 20% aufgestockt. Die Zahl der weltweiten Nutzer des gesamten BBC-Angebots von Nachrichten bis zur Talentshow soll sich bis 2022 verdoppeln, von aktuell 250 auf 500 Millionen. Dies alles freilich vor dem Hintergrund massiver Sparzwänge. Schon jetzt greifen Etatkürzungen im Umfang von 700 Millionen Pfund und auch die Streichung von rund 2000 Stellen steht noch ins Haus. Wie also sollen Programmreform und internationaler Auftritt finanziert werden? Mit Kürzungen allein lässt sich das kaum schaffen, auch nicht mit den Rundfunkgebühren. Kritiker auf der Insel warnen immer wieder vor dem Auslaufmodell des öffentlich-rechtlichen Bezahlfernsehens. Früher oder später werden Publikum und Politik auf eine Entscheidung drängen, Gebühren ja oder nein. Mit der Antwort darauf steht und fällt der Erfolg des ganzen Unternehmens. Tony Halls 10-Jahres-Plan führt bis 2022, dann feiert die BBC ihren 100. Geburtstag. So lange macht sie sicher noch als öffentlich-rechtlicher Sender Programm. Spätestens in 10 Jahren aber stellt sich die Frage endgültig, where next?
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.